Ja, lobe den Herrn, meine Seele. Wir freuen uns darüber, dass wir die Gelegenheit haben, Gott zu loben und ihn zu ehren. Frömmigkeit ist etwas ganz Wichtiges und soll und darf gelebt werden. Deswegen versammeln wir uns hier im Gottesdienst. Aber es gibt auch die Situation, dass Frömmigkeit ungesund ist. Es gibt auch die Situation, dass Frömmigkeit ungesund sein kann, Menschen verbiegen kann. Wir merken in den letzten Jahren, dass Frömmigkeit mittlerweile mit vielen Untertönen belastet oder besetzt ist. Zu fromme Leute sind gefährlich. Wenn die nicht zu ihrem Willen kommen, wenn die nicht zu ihrem Ziel kommen, machen sie es mit Gewalt auf diese oder jene Art und Weise. Frömmigkeit kann gefährlich werden, kann manchmal merkwürdig werden. Ich weiß nicht, ob ihr diese Beobachtung genauso macht. Man redet mittlerweile eben in den Nachrichten über das Thema Frömmigkeit und Glaube und radikaler Glaube und radikale Frömmigkeit und all diese Dinge. Das sind wieder Themen geworden, weil es uns bewegt, weil es uns entgegenkommt, Frömmigkeit. Wir leben auch unsere Frömmigkeit. Und doch gibt es die Situation, dass Frömmigkeit gefährlich, ungesund, schwierig, verbogen sein kann. Auch im Neuen Testament, in der Bibel, wird uns davon berichtet, dass es Menschen gibt, deren Frömmigkeit verbogen ist, krankmachend ist, abstoßend ist. Die Pharisäer waren solche Leute. Jesus hat sich oft mit ihnen auseinandergesetzt und hat an manchen Stellen geradezu seine Jünger davor gewarnt, vor den Pharisäern und dem, was sie leben und den Auswirkungen ihres Lebens. Sei vorsichtig und passt auf. Und er hat sie mit Sauerteig verglichen, der den ganzen Teig durchsäuert. Vorsichtig, ein bisschen von ihnen kann schon zur Gefahr werden. All diese Dinge. Bevor man aber wahrnimmt, was mit den Pharisäern etwa zur Zeit des Neuen Testamentes an Gefahren mitgegangen ist, mitgelaufen ist, muss man zunächst einmal verstehen, was das überhaupt ist, Pharisäertum, wie diese Leute entstanden sind, wie diese Herzenshaltung der Pharisäer entstanden ist. Pharisäer sind aus einer Heiligungsbewegung entstanden. Israel aus dem Exil, sie hatten verstanden, dass der Unglaube und das unheilige Leben ihrer Väter sie ins Exil gebracht hat, in die Bestrafung von Gott her. Das heilige Volk Gottes musste das heilige Land verlassen. Die Leute, die jetzt wieder zurückkamen, das waren Fromme, das waren Leute, die nie wieder unfromm sein wollten, die Heiligung vor Gott wirklich ernst nehmen wollten. Und das haben sie auch gemacht. Bis hin in Seltsamkeiten, die im Propheten, im Buch Esra oder Nehemia oder all diese Dinge beschrieben worden sind. Man wollte sich trennen von all dem, was unrein ist und ungut ist. Man kann das nachlesen im Alten Testament. Zunächst einmal, Heiligungsbewegung ist eine gute Sache. Wenn man ganz Gott gehorsam sein will, sein ganzes Leben ganz dem Herrn unterordnen möchte und von ihm sich prägen lassen möchte, das ist nichts Schlechtes. Dem Schöpfer, demjenigen, der diese Welt erschaffen hat, sein Leben zur Verfügung zu stellen, mit ihm zu leben, nach seinen Geboten zu leben, das kann doch nicht schlimm sein, das kann doch nicht böse sein, das kann doch nicht schlecht sein. Die Rückkehrer aus dem Exil wollten, dass sie selber gehorsam sind dem Wort Gottes. Sie wollten anders als ihre Väter sein. Sie wollten nicht mehr ungläubig sein. Sie studierten das Wort Gottes ganz intensiv, streng, wollten sich's befolgen, wollten mit allem Bösen nichts mehr zu tun haben und auch dann mit den Menschen, die Böses tun, nichts mehr zu tun haben. Zur Zeit Jesu gab es Bestrebungen, dass man Sünder nicht einmal anfasst, nicht mit ihnen an einem Tisch sitzt, sie nicht berührt, sich nicht berühren lässt. Man wollte sich von dem Bösen ganz distanzieren, ganz entfernt, denn das hat uns ja doch ins Exil gebracht. Und wenn uns Gott das heilige Land wieder zur Verfügung stellt, dann wollte man ganz heilig leben. Natürlich, man kann das verstehen und das ist ja doch auch nicht schlecht. Man wollte auch die Gebote Gottes ganz erfüllen. Und man sagte, bevor man ein Gebot Gottes übertritt, bauen wir doch einen Zaun, einen Schutzwall um die Tora. Man baute Gesetze, die vor den Geboten stehen. Und wenn die Gebote uns erlauben, am Schabbat bestimmte Wege zu gehen, dann gehen wir eben noch weniger. Und wenn uns erlaubt ist, dies oder jenes zu tun, dann tun wir noch einen Schritt weniger, damit wir nur nicht Gottes Gebote übertreten. Man baute einen Zaun um die Tora, um die Tora nicht zu übertreten, um nicht das Wort Gottes zu verletzen. Man schuf und erschuf mehr Gebote, mehr Regeln, als die Gebote Gottes hergaben. Man wurde immer strenger. Man wurde immer ernsthafter. Man wurde immer... Man achtete auch darauf, dass man nicht nur selber diese Gebote erfüllt, sondern die in meinem Dorf auch und in meiner Stadt, meine Nachbarn. Und so ein wenig kann man heute noch wahrnehmen bei orthodoxen und ultraorthodoxen Juden. In Jerusalem am Schabbat in bestimmten Vierteln bekommt man Steine aufs Auto geworfen, wenn man da durchfährt am Schabbat. Man darf nicht. Also nicht nur, dass ich nicht mit meinem Auto fahre, sondern alle anderen in meinem Stadtteil dürfen das auch nicht. Sonst kriegen sie einen Stein in die Windschutzscheibe. Plötzlich wird Glaube merkwürdig. Nicht nur, dass man selber heilig leben möchte, sondern man möchte auch, dass sein Stadtteil heilig lebt und auch die ganze Stadt und auch das ganze Land. Man möchte, dass die Unheiligen nicht die Macht übernehmen und da, wo sie Macht haben, drängt man sie hinaus. Ich habe eine Dokumentation gesehen von israelischen orthodoxen Frauen, die bestrebt sind, nicht mehr diese böse Welt berühren zu müssen. Und sie ziehen sich schwarze Umhänge über. Und einige ziehen sich einen zweiten und einen dritten und einen fünften und einen siebten Umhang um. Sie haben solche Frauen gezeigt. Eine Frömmigkeit, die mir sehr fremd ist. Aber aus dieser Bestrebung heraus, sich ganz Gott zu weihen, aus dem heiligen, dem unheiligen Leben herauszutreten, ins Heilige hinein und nichts Böses, nichts Sündliches anrühren, berühren zu müssen. Frömmigkeit kann merkwürdige Blüten treiben und kann mich in eine Richtung hineinbringen, die mich manchmal sogar gefährlich werden lässt. Offensichtlich ist das aber nicht nur im Judentum. Das Judentum ist sicherlich mit den Geboten prädestiniert dafür. Aber wir spüren gerade heute, dass das nicht nur dem Judentum gleich ist, sondern auch der Islam, auch manche Formen im Christentum, auch bei den Hindus. Es gibt wahrscheinlich in jeder Art Glauben solche Bestrebungen, sich ganz diesem Gott, dem man angehört, weihen zu wollen, sich herauszuziehen und dann anzufangen, dass alle anderen, die um mich herum sind, auch so denken oder denken müssen, und auch so handeln und so handeln müssen. Und wenn sie es nicht tun, zur Zeit Jesu waren dann einige der Frommen bereit, mit dem Messer im Gewande alle ungläubigen Besatzer und alle Kollaborateure umzubringen. Mit dem Messer im Gewand, in der Dunkelheit, in den Rücken, Zeloten. Eine fromme Heiligungsbewegung, die bereit war, das Messer zu nehmen und andere umzubringen, weil die nicht heilig genug, nicht den richtigen Glauben, einen falschen Glauben oder nicht intensiv genug oder mit den Feinden kollaborieren oder und so weiter und so weiter. Frömmigkeit kann offensichtlich Blüten treiben, die merkwürdig sind. Wenn man diesen Hintergrund hat, versteht man vielleicht ein wenig den Predigttext, den ich mit euch heute bedenken möchte. Lukas 18. Es geht um das Gebet. Meint ihr, sagt Jesus, Gott wird seinen Auserwählten nicht zum Recht verhelfen, wenn sie ihn Tag und Nacht darum bitten? Wird er sie etwa auch lange warten lassen? Nein. Ich versichere euch, er wird ihnen schnellstens helfen. Die Frage ist, wird der Menschensohn, wenn er kommt, auf der Erde überhaupt noch Menschen finden, die diesen Glauben haben? Und Jesus erzählte ein weiteres Gleichnis. Er hatte dabei besonders die Menschen im Blick, die selbst gerecht sind und auf andere herabsehen. Zwei Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute. Kein Räuber, kein Gottloser, kein Ehebrecher und schon gar nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zweimal in der Woche und gebe von allen meinen Einkünften den zehnten Teil für Gott. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte kaum aufzusehen. Schuldbewusst betete er: Gott, vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Glaube als Leistung. Glaube als Leistung, wenn man Gebote erfüllen muss, darauf achten will, dass man nicht nur selber diese Gebote erfüllt, sondern andere auch. Wenn man sich vergleicht mit anderen und sieht, dass andere vielleicht nicht ganz so ernsthaft oder streng glauben und dann von oben auf sie herabblickt und sagt: O Herr, hab Dank, dass ich frommer bin als die da, als der da, vor allen Dingen guck ihn dir an. Glaube. Glaube eine Gefahr, wenn er zur Leistung wird. Wenn man frommer sein will als andere, dann ist sehr schnell diese Herzenshaltung da, der Hochmut, der fromme Hochmut, der sicherlich wahrnimmt, dass man selber ein Stückchen weiter gekommen ist auf dieser Stufenleiter in die Nähe Gottes als andere, als manch andere. Natürlich, man ist dann auch Vorbild. Wenn man bestimmte Dinge in seinem Leben in die Tat umgesetzt hat, also regelmäßiges Fasten oder selbstverständlich den Zehnten geben, ohne dass man darüber murrt oder ärgerlich ist. Bestimmte Dinge, die ganz selbstverständlich in die Frömmigkeit, in meinen Lebensstil hineingekommen sind. Es ist schön, wenn man wahrnimmt: Herr, hab Dank, dass du in mir das alles hast schon wirken können. Ich bin so froh, dass ich an dieser und an jeder Stelle nicht mehr stolpere, sondern dass es für mich so selbstverständlich geworden, dass der Zehnte einfach von meinem Konto abgebucht wird und es interessiert mich nicht mehr. Ich ärgere mich darüber nicht. Ich sage dir Dank, dass du in meinem Herzen das gewirkt hast. So ein Gebet ist ja nicht schlecht. Das Wahrnehmen, dass Gott so viel in meinem Leben hat Früchte bringen können und das Wirken des Geistes Gottes. Man kann dankbar sein darüber. Herr, hab Dank, dass du mich so hast werden lassen. Und dann scheint es aber auf der anderen Seite nur einen ganz kleinen Schritt zu sein, dass aus der Dankbarkeit, Herr, hab Dank, dass du mich so hast werden lassen, dass dann dieses Wörtchen nicht so wie der andere. Danke, dass ich nicht so bin wie der da. Wie schnell geht das? Weil man natürlich sich vergleicht, weil man wahrnimmt, ups, das, was bei mir schon selbstverständlich ist, ist bei ihm noch lange nicht selbstverständlich. Oh, der ist schon wieder gefallen. Schon wieder hat er Probleme, sagen wir mal, den Zehnten zu überweisen oder regelmäßig beim Abendmahl teilzunehmen oder hat noch nie gefastet oder Herr, hab Dank dafür, dass ich nicht so bin wie der da. Nicht so unfromm, nicht so ungeistlich. Beginnen wir an der Stelle nicht innerlich auch dann unsere 5, 6, 7 schwarzen Mäntel über uns zu ziehen, weil wir mit dem da, Herr, der ist kein Vorbild für mich, mit dem möchte ich und möchten meine Kinder auch nichts zu tun haben. Was lernen die denn bei dem? Wie schnell ist das passiert? Und ist das nicht auch richtig? Wenn jemand Drogen nimmt, meine Kinder zu ihm nach Hause zu schicken, nö, das kann doch nicht sein. So geht das doch nicht. Ist da nicht auch was Richtiges dran? Wie schnell ist diese Grenze überschritten, dass man aus dem Herr hab Dank, dass du in mir und meinem Leben gute Früchte hast werden lassen, dann plötzlich einen hab Dank, dass ich nicht so bin wie der da. Guck dir mal sein Leben an. Nur Scherben. Oh, ich bin so dankbar, Herr, dass ich nicht so bin wie der da. Glaube. Besonders wenn Glaube aus Geboten und dem Erfüllen von Geboten und Gesetzen besteht. Dass man in sich selber Dinge auslöschen möchte, die Gott nicht meinen, das ist ja gut. Dass man in sich selber Dinge herausnehmen möchte, die nicht Gott meinen, das ist ja gut. Aber wenn man andere Menschen auslöschen möchte, wenn Frömmigkeit dahin führt, dass man andere dann auslöschen möchte, aus der eigenen frommen erbrachten Leistung, dem Erfüllen der Gebote von ganzem Herzen, der Sehnsucht nach dem Segen Gottes, nach Heiligung. Ich möchte ja den ganzen Segen Gottes empfangen und das ist ja gut. Wird ein Vergleichen mit dem anderen? Wird ein Wahrnehmen, dass der andere nicht ganz so ernsthaft ist? Wird dann vielleicht das Gebet eines Pharisäers, o Herr, hab Dank, dass ich nicht so bin wie der da? Und dann aus der eigenen Ernsthaftigkeit wird dieser Hochmut, wird die Verachtung dem anderen gegenüber. Gott, du kannst ja so stolz sein, dass ich mit zu dir gehöre. Und dann muss man ja doch gegen andere und Falschgläubige vorgehen. Wie schnell passiert das auch in unserem Glauben? Vielleicht auch in meinem Herzen. Wen müsste man da alles aus der Gemeinde ausschließen, weil er nicht so richtig glaubt? Jesus scheint diese Entwicklung wahrzunehmen. Radikale Frömmigkeit, ernsthafte Frömmigkeit, radikalisierte Frömmigkeit. Ja, meine Zeit, wo ist denn da die Grenze? Jesus scheint das wahrgenommen zu haben. Immerhin, er hat einen Zeloten in seine Jüngerschar hineinberufen. Er wusste, um was es geht. Es war ein Zöllner dabei, der Levi, der Matthäus. Und es war ein Zelot dabei, der solche Leute umbringt. Jesus hat offensichtlich ein Gespür dafür, dass das ein Konflikt ist. Und wenn das im Reich Gottes nebeneinander Vergebung praktizieren kann, dann hat Glaube Zukunft. Wenn ein Zelot den Zöllner Matthäus akzeptieren kann, möglicherweise sogar noch sein Evangelium lesen kann und nicht sagt, oh, das hat ein Zöllner geschrieben, das lese ich doch nicht, packe ich doch nicht an, nur mit Handschuhen. Jesus scheint diese Entwicklung wahrgenommen zu haben und macht deutlich, dass der Zöllner, der mit echtem Herzen vor Gott steht, sei mir Sünder gnädig, dass der verstanden hat, dass wir als Sünder vor Gott stehen. Oh ja, danke schön. Jesus nimmt aus den Sprüchen, bezieht sich aus den Sprüchen, aus Sprüche 3, Vers 31 bis 34, diesen Zusammenhang. Dort steht: Sei nicht neidisch auf den Gewalttätigen, erwähle seiner Wege keinen, denn wer auf Abwegen geht, ist dem Herrn ein Greuel, aber den Frommen ist er Freund. Im Hause des Gottlosen ist der Fluch des Herrn, aber das Haus des Gerechten wird gesegnet. Er wird der Spötter spotten, aber dem Demütigen wird er Gnade geben. In diesem Bibeltext ist diese Spannung drin. Diese Spannung zwischen dem, dass Gott in seiner Nähe den Gottlosen nicht ertragen kann, und dass derjenige, der in Demut zu ihm kommt, angenommen wird, Gnade findet. Es ist eine Gratwanderung, offensichtlich eine Gratwanderung. Und wir müssen uns natürlich deutlich machen, alle Halbheiten in einem Leben mit Gott werden auch nur halben Segen empfangen. Alle Halbheiten, da wo ich einen halben Schritt vorangehe und vielleicht einen wieder zurückgehe, werden nicht zum Ziel kommen. Das ist ja doch dann die Konsequenz. Fasten, den Zehnten geben, beten, ernsthaft glauben ist nichts Falsches. Aber ich denke, es ist ganz wichtig, diesen Unterschied hinzukriegen zwischen dem, dass man selber in der Heiligung vor Gott lebt und dass man mit Gewalt die Heiligung bei anderen erzwingen will. Das kannst du nicht, nicht mal bei deinen eigenen Kindern. Und wenn sie in die Schule kommen und das eine oder andere Unheilige lernen, du kannst es mit dem Stock nicht in ihr Gehirn einprügeln, ganz im Gegenteil. Du prügelst das restliche Frömmigkeit auch noch raus. Du kannst es nicht mit Gewalt machen. Und an manchen Stellen schaffst du es ja bei dir auch nicht. Und wenn du es bei dir nicht schaffst, wie willst du das deinem Sohn beibringen? Er kennt dich. Die Gebote Gottes einzuhalten und sein Leben danach auszurichten, ist nichts Falsches. Als Pastor einer christlichen Gemeinde bin ich froh und dankbar für jeden, der das Wort Gottes ernst nimmt. Und der vielleicht mal erste Schritte im Glauben geht, vielleicht mal anfängt zu fasten, sich nach Anbetungszeit sehnt. Ich bin froh und dankbar für jeden, der diesen Schritt der Heiligung geht. Heiligung ist etwas Wichtiges und hat die Verheißung, ohne Heiligung werden wir das Angesicht Gottes nicht sehen. Das darf man nicht vergessen. Glaube ist nicht nur etwas, was man aus dem Ärmel machen kann, sondern das hat manchmal eine geistliche Disziplin, wo man an sich und mit sich schon auch arbeiten muss, diesen Weg der geistlichen Disziplin zu gehen. Zolleinnehmer waren tatsächlich zur Zeit Jesu Halsabschneider. Sie kollaborierten mit den Römern. Sie waren deren Handlanger vor Ort. Sie waren ein echtes Problem für ungehinderten Warenhandel der damaligen Zeit. Willkürlich erhoben sie hohe Zölle, steckten die Hälfte in ihre Tasche. Die Römer wollten nur einen Teil, wieder alles andere. Manche haben sich dann auch dementsprechend verhalten. Ist der Ruf erstmal ruiniert, lebt sich's völlig ungeniert. Leute, die sowieso im Volk als Sünder verschrien waren, lebten dann ihren Lebensstil, lebten ihr Geld völlig aus, ohne Probleme, ohne mit der Wimper zu zucken. Die Römer nutzten das ja auch sehr geschickt aus. Zöllner waren die Handlanger vor Ort. Man brauchte sich nicht bei dem Ärger der Leute, die schmutzig machen, die Hände schmutzig zu machen, denn das trugen die Zöllner. Sie brachten das Geld ein, den Rest konnten sie behalten. Hinter ihnen stand die ganze Macht der römischen Gewalt. Und doch waren sie in Begriff für Sünde. Ihre Spenden wurden im Tempel nicht akzeptiert. Das war unheiliges Geld. Man wollte das Geld von Zöllnern im Tempel nicht sehen. Zöllner waren zur damaligen Zeit wirklich Sünder und man behandelte sie auch. dementsprechend. Jesus will Heiligungsbewegung nicht verurteilen. Sünder sind Sünder und können in der Gegenwart Gottes nicht aushalten. Jesus sagt in Matthäus 5, Vers 20, wenn eure Gerechtigkeit nicht viel besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, dann könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Also er sagt, ihr müsst noch heiliger leben als Pharisäer. Ernsthafter glauben und die Gebote Gottes ernst nehmen, das Wort Gottes ernst nehmen. Das streicht Jesus nicht durch. Jesus sagt nicht, ich streiche alle Jotas raus, sondern er sagt, kein Jota wird vergehen. Das dürfen wir nicht vergessen. Heiligung ist eine ganz wichtige Sache. Mose sagt, heiligt euch für morgen, damit wir Gott begegnen können. Die Propheten haben das immer wieder angemahnt. Es ist ein ganz normaler und wichtiger Akt im Leben eines Gläubigen, ganz besonders sich vorzubereiten auf die Begegnung mit Gott, Gottesdienst. Wie bereiten wir uns auf Gottesdienst vor? Was geschieht bei dir am Samstag? Was geschieht bei uns am Sonntag vor dem Gottesdienst? Also das Schwätzchen miteinander, das ist sicherlich in Ordnung. Aber wir kommen in den Gottesdienst nicht, um einander nur zu begegnen, sondern Gottesdienst ist der Ort, wo wir Gott begegnen. Also müsste ein Gebet ja doch da sein, Herr, sprich heute zu mir, bereite mein Herz vor, dass ich dir heute begegnen kann, dass ich dein Wort höre, dass ich höre, was du zu mir sprichst. Und da ist vielleicht nicht unbedingt an allererster Stelle das Schwätzchen mit dem Nachbarn rechts und links, sondern da ist das Schwätzchen mit Gott. Herr, was hast du mir heute zu sagen? Wo willst du mein Leben anrühren? Wie ist die Vorbereitung bei uns? Heiliges Leben. Ich möchte gerne, dass Gott mich ganz und gar führt, dass er mein Leben leitet. Heiligung, Vorbereitung auf die Begegnung mit Gott. Gemeinde, der Ort, der Versammlung der Menschen, die es mit Gott ernst meinen, die sich ganz bewusst seiner Hand aussetzen wollen, die sich von ihm verändern lassen wollen, die von seiner Vergebung und seiner Versöhnung leben wollen. Herr, mach mir deutlich, wo ich Vergebung, Versöhnung leben muss, mit meinen Nachbarn, mit meinem Ehemann, mit meiner Ehefrau, mit meinen Kindern. Das ist eine Gratwanderung, sicherlich. Petrus fragt Jesus, wie oft muss ich meinem Bruder vergeben? 7-mal? Wie oft muss man einem Zöllner vergeben, wenn er wochenlang betrogen hat und dann einmal in den Tempel kommt und dann auch noch nicht mal richtig betet, nur so ein kurzes Gebet? Wie oft muss man einem Zöllner vergeben, der vielleicht jeden Sonntag sagt, oh Herr, vergib mir meine Schuld? 7-mal? 7 Sonntage hintereinander? Jesus sagt 7-mal 70-mal oder 7-mal 77-mal. Das ist ja eine relativ hohe Rückfallquote. Wie heilig muss Gemeinde sein? Es ist eine Gratwanderung. Jedes Mal, wenn du einen Schritt zurückgehst, wenn du eine Rückfallquote in deinem Leben hast, wirst du bestimmte Dinge des Segens Gottes nicht erfahren. Und doch, Gott lädt diejenigen ein, die Buße tun vor ihm. Und wir als Gemeinde stehen genau in dieser Mitte. Zwischen denen, die in ihrem Leben Schritt um Schritt der Heiligung vorangehen und auf der anderen Seite Menschen, die wir genauso einladen, die aber permanent eine große Rückfallquote haben. Aufwind. Wie auch immer. Wir stehen als Gemeinde an der Stelle, dass wir genügend Heilige haben, die auf genügend Sünder blicken könnten und sagen können, oh Herr, hab Dank dafür, dass ich seine Rückfallquote nicht habe. Und dann stehen wir genau an der Stelle, wo der Pharisäer steht. Und Jesus sagt, die Leute von Aufwind gehen gesegnet nach Hause und du als Pharisäer musst erst mal gucken, wo du geistig bleibst. Wir stehen auf dieser Gratwanderung und müssen anschauen, wo unsere Früchte als Gemeinde oder als Einzelne sind. Das Fazit. Jesus macht deutlich, dass es nicht um fromme Taten und um fromme Worte geht, sondern er macht seinen Jüngern deutlich, der Zöllner, der Zolleinnehmer kommt mit einem bußfertigen Herzen und der Pharisäer kommt mit einem hochmütigen Herzen. Jesus verurteilt nicht die Heiligung im Leben des Pharisäers und sagt nicht, den Zehnten kannst du dir an die Backe schmieren, ganz im Gegenteil. Aber er macht deutlich, dass die Gerechtigkeit vor Gott eine Herzenssache ist. Und da ist Buße im Leben und im Herzen des Zöllners und Hochmut im Herzen des Pharisäers. Im Anschluss bringen die Mütter ihre Kinder, so wie wir heute im Gottesdienst, und wollen, dass ihre Kinder gesegnet werden, und die Zöllner, ich habe es gesagt, die Jünger protestieren und sagen, die machen doch nur Lautstärke, lass die Kinder raus. Und Jesus stellt ein Kind in die Mitte oder die Kinder in die Mitte und sagt, wenn euer Glaube nicht wird wie das der Kinder, könnt ihr das Reich Gottes nicht sehen. Die Herzenshaltung der Kinder im Vertrauen zu Jesus zu kommen, um sich segnen zu lassen, wenn euer Herz nicht wird wie das Herz dieser Kinder. Und es wird deutlich, dass Jesus die Herzenshaltung meint, ohne die frommen und guten Taten zu verurteilen, aber die Herzenshaltung, die sich in die Nähe Gottes hineinbringt. Glaube, Gott erhört unsere Herzen und will sie verändern. Ich kann nur mein eigenes Herz anrühren bzw. in die Nähe Gottes bringen. Also, sich bewusst machen, dass alle Rückfälle mich einen Schritt zurückbringen. Das kann man nur für sich selber wahrnehmen, wo Rückschritte sind, Rückfälle sind. Vielleicht merkt man manches gar nicht. Vielleicht ist es gut, wenn jemand mir das sagen darf. Da bist du aber wieder rückfällig geworden. Und zwar in der Art und Weise, wie du mit Menschen umgehst. Jeder halbe Schritt ist nur ein halber Schritt im Glauben und im Segen. Eigene Fehler wahrnehmen, Schwächen sehen. Es wäre doch schön gewesen, wenn ein Pharisäer einen Zöllner an der Seite hätte und der ihm dann gesagt hätte, Mensch, aber dein Gebet vorhin, das hat mir aber richtig wehgetan. Hab Dank, Herr, dass ich nicht so bin wie dieser Zöllner. Wenn er ihm das hätte sagen können, wenn sie in einer christlichen Gemeinde gewesen wären. Später ist das ja so gewesen. Die Bibel berichtet, dass viele Zöllner, viele Pharisäer und Priester dem Glauben gehorsam geworden sind. Und auch viele von den Huren und Zöllnern dann da waren. Nur in einer Gemeinde, die miteinander von der Gnade Gottes, von der Vergebung durch Christus lebt, ist das möglich. Dass man einander in Vergebung begegnen kann. Es ist ein Lernprogramm, Sünde anzunehmen. Vielleicht müsste so ein Pharisäer dann mal, ich sage es jetzt mal, bei Aufwind mitarbeiten, um barmherzig zu werden, um sich Geschichten anzuhören, wie Menschen gestrandet sind, gescheitert sind, wie der Vater dies gesagt hat und die Mutter das getan hat und der Lehrer solches gesagt hat und der Geschäftspartner dich ausgenommen hat und dann hast du halt zur Flasche genommen und so weiter und so. Sich solche Geschichten mal an, man wird barmherzig. Man wird barmherzig mit Menschen und ihren Schicksalen. Man kann nicht mehr Pharisäer bleiben, das geht gar nicht. Geh doch mal hin, ein Lernprogramm für sich selber zu entwickeln, Sünder anzunehmen, sie kennenzulernen. Wie bist du eigentlich das geworden, was du bist? Dass Gott mich da anrühren kann, verändern kann, erneuern kann in meinem Denken. Und auf der anderen Seite gleichzeitig geistlich vorangehen. Und zwar geistlich vorangehen, ohne dass ich warte auf die anderen. Ohne dass ich sage, da sind aber noch so viele Zöllner und Sünder in meiner Gemeinde, ich kann keinen Schritt gehen, kann nicht fasten und ich kann nicht mal einen Tag durchbeten oder nicht mal ein ganzes biblisches Buch lesen. Es sind so viele Sünder in der Gemeinde. Was für ein Unsinn. geistlich trotzdem vorangehen und sich nicht von dem herunterziehen lassen, was andere eben noch nicht leben. Ich wünsche uns, dass wir da geistlich Geburtshelfer werden. Je ernsthafter man seinen Glauben nimmt, desto schneller klopft der Pharisäer bei mir an der Herzenstür an. Lasst uns beten miteinander und Gott bitten, dass er uns deutlich macht, an welchen Stellen wir an der Stelle stehen oder vielleicht in Gefahr sind. Wer betet mit uns?
Herr, wir danken dir für diese Botschaft. Herr, das macht mich schon zu schaffen, über all dies nachzudenken. Über die Gefahr, in mir selber Pharisäer zu sein, den anderen zu verurteilen. Dankbar zu sein, dass man nicht so sieht. Und doch sagt dein Wort, sei doch mal recht nüchtern und sündig nicht. Und doch sagt dein Wort, wer da seine Sünde bekennt und lässt, ja, lass uns dein Wort verstehen. Und so handeln wir in unserem Leben mit uns. Lass uns auch gnädig und barmherzig sein. Geduldig und barmherzig gegenüber unserem Bruder und gegenüber unserer Schwester. Lass uns dir ähnlicher werden, Herr Jesus. Hilf mir sagen, dass wir einen Kampf kämpfen, der dir gefällt. Dass wir demütig sind vor dir. Demütig. Echt demütig. Amen.
Amen. Vater im Himmel, du sagst, da wo wir ernsthaft dich suchen, da wo wir dein Angesicht suchen, da wirst du dich finden lassen. Und dein Wort macht deutlich, dass da der Segen zu finden ist, da wo wir mit ganzem Herzen uns auf die Suche nach dir machen. Du kennst alle Halbheiten in unserem Leben, du weißt, wo wir selber immer wieder rückfällig werden. Wir bitten dich darum, dass du uns führst. Wir bitten dich darum, dass du unsere Herzen anrührst, dass wir nicht werden wie die Pharisäer. Wir bitten dich darum, dass du Acht hast auf uns und auf unsere Herzenshaltung. Du kennst unsere Enttäuschung über uns selber, da wo wir manches nicht schaffen. Du kennst unsere Enttäuschung über andere, wenn die es nicht schaffen, zum Gebet zu kommen oder zum Gottesdienst pünktlich zu sein oder zu dieser oder jener Abendveranstaltung. Herr, du kennst unsere Enttäuschung an der einen oder anderen Stelle, schenk, Herr, dass daraus nicht Verachtung wird, nicht Hochmut wird. Wir bitten dich darum, dass du unsere Herzen anrührst und dass du einen Wächter stellst an unser Herz, der uns aufmerksam macht auf diese Entwicklung in uns selber, in unserer Frömmigkeit, in unserer Gemeinde. Wir wollen ganz in deiner Nähe sein, mit ganzem Herzen und mit all unserer Kraft. Schenk, Herr Jesus, dass wir nie das Messer nehmen, um all die Unheiligen um uns herum zu beseitigen. Schenk, dass wir nie auch geistlich irgendein Messer nehmen, um andere Unfromme zu beseitigen. Bewahre du unsere Herzen. Hab Dank, Herr, dass du uns einlädst in deine Gegenwart, dass du sagst, dass wir zu dir kommen dürfen als Fromme, aber auch als Mühselige und Beladene und dass du daraus eine Gemeinde machst, ein Reich, was zu dir kommt und dich meint. Wir preisen dich für diesen Weg, den du für dein Reich geschaffen hast. Amen. Amen.